Die Lausitz ist ein Gebiet, teilt sich hier in Deutschland in Ober- und Niederlausitz, aber eigentlich gehört noch ein Teil von Polen dazu, gar nicht so ein kleiner Teil von Polen. Die Niederlausitz im Land Brandenburg, die Oberlausitz in Ostsachsen. Aber es gibt eine Sache, mindestens eine, aber eine relativ neue. Es gibt ein Festival, das beide Lausitzen verbindet. Das sogenannte Lausitz-Festival, das in diesem Jahr zum 5. Mal stattfindet. Jetzt habe ich eine schon länger bekannte, früher häufig interviewte Partnerin am Telefon. Das ist Heike Merten-Hommel. Heike Merten-Hommel ist mit in der Organisation und in der Dramaturgie des Lausitz-Festivals tätig. Und ich freue mich sehr, dass wir mit ihr zusammen euch das Lausitz-Festival vorstellen können. Hallo Heike.
Hallo, guten Tag.
Das 5. Festival. Es gibt ein Motto. Was ist das Motto und warum ein Motto?
Das Motto ist eher ein Inspirationswort, was ganz bewusst von dem programmatischen Leiter des Festivals Daniel Kühnel und dem Chefdramaturgen Alexander Meyer-Dörzenbach erdacht wird, inspiriert zunächst die Programmmacher des Festivals, um dann auch die beteiligten Künstlerinnen und Künstler und hoffentlich auch das Publikum zu inspirieren. Es ist also bewusst nicht aus dem Alltagswortschatz gewählt, sondern auch ein Kunstwort, das sozusagen den Denkrahmen dieser Saison umschreiben kann. In diesem Jahr ist es das Ander selbst. Es gab mal ein Inspirationswort, das war die Zwischensamkeit und den Aufbruch. Diesmal ist es das Ander selbst, was natürlich zu Recht daran erinnert, dass man das eigene Selbst in den Kontext zum anderen stellt, wobei man dort schon drüber nachdenken kann, was ist das Selbst, was ist das andere? Das eine ist nur, ist nicht ohne das andere erfahrbar. Ist das andere das abzulehnende, stigmatisierte? Ist das andere, was man als Spiegel braucht. Aber ich will die Deutungen, das ist nur einer von wenigen möglichen Deutungsrahmen, das möchte ich nicht vorwegnehmen, sondern das ist etwas, was sich hoffentlich aus dem konzeptionellen Zusammenhang erschließt, den dieses Gebilde Lausitz-Festival in der Saison 24 umfasst.
Die Lausitz ist ja nicht nur geteilt in Nieder- und Oberlausitz, sondern sie ist ja auch geteilt in Deutsch und Sorbisch.
Ja, und wenn man dort genau sein will, das darf ich sagen, weil ich mich im Moment auch, dadurch, dass ich auch hier lebe und hier arbeite, sehr noch mal stärker damit beschäftige, als es vielleicht früher der Fall war. Es gibt ja auch nicht nur das Sorbische, sondern es gibt ja auch verschiedene sorbische Sprachen. Also auch das ist ja vielleicht interessant zu hören, das Obersorbische, das Niedersorbische. Es gibt auch noch einen eigenen Schleifer-Dialekt oder eine eigene Sprache. Und was du eingangs gesagt hast, was die Grenzziehungen angeht zwischen Lausitz und auch den, was ja auch in die anderen Nachbarstaaten hineinschwappt. Interessant ist ja, dass es trotz alledem auch ein Kulturraum ist mit verschiedenen Sprachen, unterschiedlichen Geschichten. Und das Schöne ist, dass die Kunst sowas ja auch wieder anders und neu zusammendenken kann. Also es gibt die Grenzen, aber es gibt auch zum Teil gemeinsame Geschichten, Trennendes, Verbindendes. Und vielleicht ist es mir noch wichtig zu sagen, dass wir, weil du explizit jetzt nochmal nach dem kleinsten slawischen Volk der Sorben fragst, dass wir, wenn wir hier das Lausitz-Festival veranstalten, ist es uns natürlich bewusst, dass es sich nicht nur um die landschaftliche Schönheit oder die pittoresken Ruinenlandschaften aus ehemaligen Industriekulturen handelt, die natürlich auch stimmungsvolle Kulissen bilden, sondern dass das ein belebtes Land ist, wo hier Leute wohnen mit ihren Lebensfragen, ihren gesellschaftlichen Fragen. Und da ist ja das Volk der Sorben in ganz besonderer Weise auch zu befragen nach ihren Alltagserfahrungen und ihrer Geschichte, die durch die großräumige Devastierung des weiten Teile ihres angestammten Kulturlandes ja einer extremen Veränderung ausgesetzt war.
Jetzt bist du als frühere Theaterdramaturgin natürlich besonders in dem Fach Dramaturgie, Literatur und so weiter sehr belesen und kannst da sehr viel erzählen. Bevor wir vielleicht etwas näher auf das Programm eingehen, kannst du noch was sagen? Welche Sparten deckt denn dieses Festival ab? Ist es ein Festival für Theater oder Musik oder ist da mehr dran?
es hat den Anspruch, und ich finde es gut, auch erstmal einen großen Anspruch zu setzen, Europas Kunstfestival zu sein. Also das ist schon eine Standpunktsetzung. Und wir haben 8 Sparten, wenn man es sehr genau ausziselieren will, wären es 10 Sparten. Also es gibt den Bereich der Ausstellung, es gibt den Bereich des Gesprächs, das ist das Lausitz-Labor, also die philosophische Sparte. Es gibt Tanztheater, es gibt Musiktheater, es gibt den klassischen Liederabend, es gibt die Lesungen, es gibt die Konzerte, es gibt den Jazz. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also es ist im weitesten Sinne, sind die Künste vertreten. Auch eine Zusammenarbeit mit der einmal im Jahr temporär stattfindenden Sommerfilmakademie. Insofern kann man sagen, dass auch Film bei uns eine Rolle spielt. Und damit sind wir bei, wenn ich hier nachschaue, sind wir bei 10 verschiedenen Sparten.
Dieses Lausitz-Festival startet jetzt am kommenden Wochenende. Das ist also der 24. August und das geht dann 3 Wochen bis zum 14. September. Es startet mit einer Open-Air-Bühne in Görlitz, 17 Uhr. Da gibt es Musik mit freiem Eintritt. Es gibt dann am Sonntag noch eine Veranstaltung in Cottbus. Mich würde jetzt mehr interessieren, für was bist du zuständig und welche Veranstaltung hast du kuratorisch oder dramaturgisch oder inhaltlich betreut?
Na, unser Team ist ja auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt, so wie es den unterschiedlichen Genres entspricht und wie es Sinn macht. Ich bin ganz klar die Fachfrau für Theater und beim Lausitz-Festival spezialisiert für die Sparte Literatur. Und was aber nicht heißt, dass man sich natürlich nicht mit den anderen Genres auch befasst. Ich bin begeisterte Lausitz-Festival-Besucherin und habe mir auch in den letzten Jahren so viel hochinteressante, großartige Kunsterlebnisse verschafft, also bei Künstlern, die, wo ich sonst hätte weit fahren oder fliegen müssen, um sie zu erleben. Und vielleicht noch ein Satz zu der Eröffnung, das ist ja quasi am Vorabend des Lausitz-Festivals, wo beim Görlitzer Altstadtfest, ich sag mal direkt am Ort des Geschehens, hier wo die Bürger leben und wo die Bürger auf ihre Weise feiern, wird auf dem Obermarkt eine sehr große Bühne sein. Und dass das Lausitz-Festival dort initiiert hat, gemeinsam mit dem Gerd-Hauptmann-Theater und dem neuen Generalmusikdirektor am Gerd-Hauptmann-Theater, Roman Broglie-Sacher, die Ludwig van Beethovens letzte vollendete Sinfonie Nummer 9, die genau vor 200 Jahren übrigens uraufgeführt wurde, aufzuführen. Und nicht ganz absichtslos ist die Vertonung von Schillers Ode an die Freude, seit 1985 die Europa-Hymne. Und wir versammeln für diesen Act auf der großen Bühne eine Vielzahl von Choristen, darunter der Chor des Gerd-Hauptmann-Theaters, die Europa-Chorakademie, aber viele andere Chöre, auch Laienchöre, und werden dort den 4. Satz der 9. Sinfonie zur Aufführung bringen. Mit einem performativen Rahmen von einem modernen Komponisten, Nikolaus Berge, und sind neugierig, wie diesen Open-Air-Auftakt während des Altstadtfestes, wie dieser bei den Görlitzern Besuchern und Besucherinnen und bei den Gästen der Stadt ankommt.
Jetzt war die Frage, was du betreust.
Was mir, weil wir vorhin über die Sorben sprachen, ich habe die Freude und auch das wirkliche Privileg, einen gewissen Gestaltungsfreiraum zu haben, was die literarischen Produktionen angeht und dort durchaus in der kleinen Form, aber dafür sehr nah an den Zuschauerinnen und Zuschauern, Literatur, die direkt mit dieser Region korrespondiert, vorzustellen. Und da ist es auch schön, dass man immer noch Kontakte zu bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern hat oder Gelegenheit findet, neue Kontakte zu schließen und die Beteiligten für das Lausitz-Festival zu interessieren. Ich bin ganz froh und glücklich, um vielleicht erstmal 2 Produktionen von der Sparte herauszunehmen, dass wir eine szenische Lesung von sorbischer Literatur in der Ortenburg in Bautzen, quasi im Hotspot des Sorbenlandes, zeigen werden. Eine szenische Lesung in streng genommen 3 Sprachen. Obersorbisch, Niedersorbisch und Deutsch, so wie die Dichterinnen und Dichter geschrieben haben, so wird ihre Literatur zum Klingen kommen. Die Auswahl der Lyrik habe ich gemeinsam getroffen mit Madlenka Šoučić, einer Bautzner Kennerin, Dramaturgin, Theaterfrau, und unsere Gäste im Burgtheater auf der Ortenburg dürfen gespannt sein, weil neben Julia Klingner und Marian Bulang vom Deutsch-Sorbischen Volkstheater wird Gabriela Maria Schmeide, diese großartige, wunderbare Theater- und Filmschauspielerin, die jeder kennt, der die Polizistin gesehen hat, der die Friseuse gesehen hat, der in den Andreas Dresen-Film Halbe Treppe diese wunderbare Schauspielerin erlebt hat. Sie wird mitlesen, denn man weiß viel von Gabriela Maria Schmeide, aber dass sie gebürtige Sorbin ist und natürlich ihre Heimatsprache spricht, ist vielleicht gar nicht allen bekannt. Und insofern ist es ein Dreierteam, zwei Schauspielerinnen, ein Schauspieler. Und ergänzt wird dieses großartige Trio durch den sorbischen Musiker und Komponisten Tomáš Grajbík-Nauka, der auch der Leiter des sorbischen Nationalensembles ist. Also eine einmalige Live-Performance auf der Bühne. Und wir haben uns die Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts vorgenommen, auch viele moderne Autoren. Und natürlich ist in der Lyrik ja immer die Ich-Stimme, also die eigene Befindlichkeit der hier ansässigen Menschen, die zum Klingen kommt, aber darin in dieser unmittelbaren, emotionalen und direkten individuellen Äußerung wird natürlich auch Weltgeschichte erfahrbar. Und da ist die Zerstörung der Heimat, die Verlustängste, die Abwertung durch andere Ethnien, die sich größer dünken, die auch über Jahrhunderte angehalten hat, thematisiert, aber auch der Witz, der Humor, die Daseinsbejahung und Lebensfreudigkeit, die dort zum Ausdruck kommt. Natürlich werden auch Epochenumbrüche erfahrbar in der Literatur und insofern wird das ein anderthalbstündiges Programm, was in drei Sprachen funktioniert und die Madlenka Šojčić und ich sind ganz sicher, dass es funktioniert, dass man selbst die Wörter, die man vielleicht nicht versteht, erfährt. Wir werden auch Wege finden, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer mitgenommen werden. Aber es ist ja auch interessant, jedes Gedicht, was in der einen Sprache existiert, kann nicht eins zu eins übersetzt werden in die andere Sprache und soll auch nicht. Also bei manchen gibt es Übertragungen, bei anderen nicht. Und damit zu spielen, was ist übertragbar, was ist nicht übertragbar, da fängt dann das Stück szenische Lesung an, wo man sagt, über diese Brüche wird es ja auch dramatisch und wird ja auch ein Stolperstein gelegt.
Mindestens zwei der Autorinnen, Autoren kennen die Colorradio-Hörerinnen und Hörer, die jetzt die Lesestunde kennen. Wir hatten schon mal eine Stunde mit Mirjana Čuščina und mit Benedikt Dürlich gesendet. Kannst du vielleicht noch zwei, drei andere Namen nennen?
Ja, erstmal bin ich persönlich auch ganz glücklich, dass wir von Benedikt Dürlich, mit dessen Literatur mich tatsächlich seit vielen Jahren schon etwas verbindet, und Mirjana Čuščina. Der Titel Wortall oder Die Farben der Mandelkrähe, der Titel verweist auf ein Gedicht von Roža Domašina, Wortall. Allerdings, ich darf das sagen, weil wir respektieren es zutiefst, aber Roža Domašina liest ihre Literatur nur selber. Wir hätten normalerweise von ihr sehr, sehr viele Texte genommen, weil sie natürlich eine der großen Lyrikerin ist, die wir hier haben in der Region, aber wir haben aber auch Kito Lorenz, der uns natürlich begeistert, der auch von ihm etliche Werke, Benno Buda, wir haben Lenka, eine junge Lyrikerin, Silka und eine in Senftenberg ansässige junge Autorin, Jana Arlt. Also um jetzt nur einige Namen zu nennen und wichtig aus dem Niedersorbischen, Mina Witkoit, auch eine sehr ausdrucksstarke, feine, sanfte und subtile Dichterin vom Beginn des 20. Jahrhunderts, Mitte 20. Jahrhundert. Und ansonsten haben wir auch Kommentare gesucht und gefunden, die also Zuschreibungen wie Reisende, Geologen, Biologen, Theologen, Historiker durch die Jahrhunderte hin auf das sorbische Volk geblickt haben. Und da wird natürlich auch ein Kontrast erfahrbar. Also der Außenblick der Fremden auf dieses Völkchen und der Innenblick der Lyriker.
Das ist die eine Literaturveranstaltung, die du betreust. Und welche ist die zweite?
Also eine zweite, ich betreue noch mehr, aber vielleicht gehen wir noch näher auf die zweite ein. Das ist eine Autorin, wo ich glücklich bin, ihre Bekanntschaft geschlossen zu haben, Radka Denemarkova, eine der bemerkenswertesten literarischen Stimmen des Nachbarlandes Tschechien. Radka Denemarkova ist in ihrem Heimatland eine hochgeachtete Persönlichkeit aufgrund der Tatsache, dass sie so breit aufgestellt ist als Schriftstellerin. Also sie schreibt Romane, sie ist großartige Prosa-Autorin, sie ist eine glänzende Übersetzerin. 2011 hat sie von Hertha Müller die Atemschaukel übersetzt. Sie ist eine Journalistin, sie hat jahrelang am Theater am Geländer gearbeitet und als Dramaturgin. Insofern hat sie auch, ich sag mal, den dramatischen Zugriff auf Literatur, auf Weltbetrachtung. Und Radka Denemarkova wird selber mitlesen. Ich habe ihr den Vorschlag gemacht und sie ist dem gerne gefolgt. Gemeinsam mit Christine Hoppe und Thomas Eisen, zwei Schauspielern vom Staatsschauspiel Dresden, wird Radka Denemarkova aus ihrem Roman lesen, der erschienen ist unter dem Titel Das Geld von Hitler. Die deutsche Übersetzung lautete zunächst Ein herrlicher Flecken Erde und ist jetzt in einer Neuauflage erschienen und wieder Das Geld von Hitler. Dieser Roman befasst sich mit einem Thema, das jahrelang tabuisiert wurde, und zwar mit der Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den böhmischen Gebieten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und Radka Denemarkova exemplifiziert an dem Schicksal einer jungen Jüdin, Gita Lauschmanowa, die eine deutsche jüdische Abstammung in Puklice, das ist der Schauplatz in Böhmen, geboren als tschechoslowakische Staatsbürgerin und die nach ihrer Heimkehr aus dem Konzentrationslager Auschwitz mit 16 Jahren glaubt, endlich ankommen zu können, aber es gibt für sie kein Ankommen, weil sie den nächsten Demütigungen, Internierungen ausgesetzt wird und in lebensbedrohliche Lagen kommt. Radka Denemarkova hat einen sehr spannenden und auch dramatischen Zugriff gewählt. Es korrespondiert ein bisschen mit dem Motiv der Besuch der alten Dame, denn Gita Lauschmanowa kehrt als gereifte Dame, als alte Dame zurück. Mehrfach ist sie in ihren Heimatort zurückgekehrt, um dort eins zu suchen, eine Art von Gerechtigkeit. Und die kann ihr nicht zuteil werden. Und hier zeigt Radka Denemarkova auch auf sehr bemerkenswerte Weise also ihren großen politischen Sachverstand, setzt sich sehr hart auch mit den Beweggründen ihrer Landsleute auseinander, ohne zu vergessen, wer den Zweiten Weltkrieg verursacht hat. Das ist klar. Wir haben diesen Roman gewählt, obwohl es nicht ihr jüngster ist, aber weil dieser Roman natürlich viel mit unserer Region zu tun hat. Also die Erinnerung an dieses Thema ist ja durchaus also im Süden der Oberlausitz noch virulent. Aber sich überhaupt mit dieser Autorin zu beschäftigen, kann ich tatsächlich jedem nur empfehlen. Es hat wohl in Dresden im Jahre 2021 eine Lesung mit ihr gegeben. Da hat sie aus ihrem Roman einen Beitrag zur Geschichte der Freude gelesen. Das ist ein Buch, was sich sehr stark auseinandersetzt mit Gewaltanwendung gegen Frauen weltweit. Eine Autorin, die es sich lohnt kennenzulernen und die tatsächlich etwas zu erzählen hat. Ihre Preise zähle ich nicht auf, die sie überall zurecht bekommen hat. Seit 2023 ist sie auch Mitglied der Akademie für deutsche Sprache und Dichtung.
Du hast noch eine dritte Lesung mit Ruth Maria Thomas betreut.
Das ist eine junge Autorin. Das hier lohnt sich vielleicht auch mal zu sagen, wie man so auf die Stoffwahl kommt. Mich haben diese Frauenthemen interessiert, deshalb auch Radka Denemarkova mit ihrer Literatur, die Frauen fokussiert. Und ich habe mich mit dem von mir hochgeschätzten Autor und Dramatiker und Romancier Lukas Rietschel unterhalten, hier in Görlitz bei einem Kaffeehausbesuch. Ich habe zu ihm gesagt, dass er immer als der Gewehrsmann für die Stimme des Ostens geholt wird, wenn solche Fragestellungen kommen. Und dann habe ich ihn gefragt, gibt es denn keinen anderen Autor, der hier schreibt in der Region? Wer wäre denn jemand, mit dem man sich näher befassen sollte? Und da hat mich Lukas Rietschel auf Ruth Maria Thomas aufmerksam gemacht, die ich vorher auch nicht kannte. Und da bin ich in Kontakt mit ihr gegangen, habe mir Sachen schicken lassen und war sehr angeregt und animiert und traf sie in der Situation, dass sie gerade die Korrekturfahnen las für ihr Romandebüt, was beim Rowohlt Verlag erscheint, Die schönste Version, ein Roman, der sich mit einer toxischen Beziehung auseinandersetzt, in die eine junge Frau, die in einer ostdeutschen Provinzstadt aufwächst in den Nachwendezeiten und mit einem bestimmten Mädchen- oder Frauenbild sich daran orientiert, was sie in diese wenig ertragreiche und sehr schmerzhafte und verletzende Beziehung stürzt, bevor es ihr gelingt, sich daraus wieder zu befreien. Also auch ein Buch, was, wenn ich sage, Frauen bewegt, ist das nicht allein zutreffend, weil sie hat auch sehr stark einen gesellschaftlichen Blick für die Ereignisse, die sich nach der Wende im Osten zugetragen haben, wo auch das Thema Weggehen, Bleiben, also die Mutter von der jungen Protagonistin geht weg, weil sie keine Perspektive für sich dort sieht, geht nach Berlin, um sich und ihr Leben anders zu realisieren. Die Tochter entschließt sich, bei ihrem durch Arbeitslosigkeit demoralisierten Vater zu verbleiben, dessen Firma, er war Instrumentenbauer, geschlossen wurde. Und insofern erfährt man auch sehr viel aus der Perspektive der Heranwachsenden in der Nachwendegeneration, was diese Region in die Psyche der heranwachsenden Menschenkinder auch eingeschrieben hat. Also insofern eine sehr ernstzunehmende Stimme, der man auch zuhören kann und zuhören soll. Also nicht nur Lukas Rietschel ist ein zu Recht geachteter Autor, sondern demnächst sollte man sich um die Bücher von Ruth Maria Thomas kümmern. Und dort, damit auch für das Festivalpublikum so ein Roman gut gezeigt werden kann, habe ich auch hier, das ist dann die Freude der Dramaturgin, eine Fassung erarbeitet, die, da das Buch auch sehr stark in dialogischer Form arbeitet, lässt sich das auch gut machen, dass Ruth Maria Thomas mutig genug ist, selbst als Autorin mitzulesen. Die eine oder andere Theatererfahrung hat sie in ihrer Vergangenheit auch schon gemacht, selber als Akteurin, und sie wird unterstützt von Daniel Rattay, einem Schauspieler vom Piccolo-Theater in Cottbus, die das auch ausstatten für ihre Autorin Ruth. Ruth Maria Thomas hat am Literaturinstitut in Leipzig studiert und ist aber ein waschechtes Cottbuser Gewächs. Und Daniel Rattay und sie gemeinsam werden diesen Roman auch in einer szenischen Lesung zeigen. Und bei der Geschichte habe ich, wie auch bei der Radka Dänemarkova-Lesung, die künstlerische Leitung und habe die Textfassung gemacht.
Für Ruth Maria Thomas könnte man noch erwähnen, dass sie ja wirklich weiß, wovon sie schreibt, als Mitarbeiterin der Jugendhilfe.
Ja.
Und sie ist auch wirklich erst 1993 geboren, also sie ist ja, nicht genau. Vorbelastet.
Nein, sie ist nicht vorbelastet, und was eben auch wichtig ist, das einzufangen, das war mir auch wichtig, eine junge Stimme. Es ist eben doch nochmal also eine andere Generation, die dort spricht, und trotzdem gehört sie für mich, also neben Radka Dänemarkova als die gestandene Frau, also die jahrzehntelange Erfahrung gesammelt hat und die ihrerseits das Verschenken der Ergebnisse der samtenen Revolution in Tschechien zu beurteilen weiß und auch zu beklagen weiß, schreibt die Ruth Maria Thomas aus einer etwas späteren Perspektive, aber webt an dem gleichen Faden. Und vielleicht möchte ich hier erwähnen, weil es auch zu der inhaltlichen Einordnung gehört, über diese Autorinnen und so einen, sagen wir mal, Gedankenkreis nachzudenken, hat mich bewogen, dass das Lausitz-Festival in diesem Jahr die Uraufführung einer Fassung zu dem neuesten Roman von Olga Tokarczuk, der polnischen Literaturnobelpreisträgerin, die wird in Forst, im Forsterhof aufgeführt, hat den Titel Empusion, und Olga Tokarczuk, die ja auch eine sehr eigene, subtile Art der Weltbetrachtung hat und eine, sagen wir mal, aus einem eigenen Zirkel der Logik, den sie entwickelt in ihren Romanen, Zeitflächen, die sich ineinander weben, Kulturräume durchleuchtet, wie mit Röntgenaugen, und beschreibt manchmal auch im Gegenbild. Und Olga Tokarczuk ist auch jemand, die Literatur von der Radka Dänemarkova sehr außerordentlich schätzt, und Empusion ist eigentlich ein Roman, der von Männern handelt am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Der Roman spielt in Görbersdorf. Das ist ein Ort oder war ein Ort in Niederschlesien in der Nähe von Wabschich, also Waldenburg, und wo ein großes, sehr berühmtes Sanatorium existierte, was im Übrigen das Vorbild war für das spätere Lungensanatorium Davos in der Schweiz. Also das niederschlesische Görbersdorf war quasi die Blaupause oder die Matrix für das später entstandene Davos. Und an diesen Schauplatz verlegt sie ihr Geschehen, und dort sitzen der Krankheit Tuberkulose anheimgegebene Herren, die die Welt diskutieren und ausdeuten. Frauen kommen in diesem Roman nicht vor, außer als Wesen der Zwischenart, die in den Ritzen der alten Gebäude leben und Dinge wahrnehmen, oder in Gestalt, also der Opfer. Die Welt geleitet, verhandelt und reflektiert wird von Männern. Und dort sind zwei Herren im Fokus, an denen Tokarczuk sozusagen das Geschehen festmacht. Das ist ein junger Künstler, der an der Krankheit zum Tode leidet, und im Verbund mit einem jungen Mann, der neu in dieses Heim kommt, der zwei Geschlechter an sich vereinigt. Also ein sehr symbolisches Bild auch von Olga Tokarczuk, was sie wählt, dass sie diesen beiden Menschen, dem Künstler und demjenigen, der nicht der klassische Mann ist im biologischen Sinne, einen anderen Blick, eine andere Zuordnung, eine andere Weltsicht zutraut. Der Regisseur, der sich damit beschäftigt, das ist eine Koproduktion mit dem Theater in Basel und mit dem Schauspiel Köln. Der Regisseur, der sich damit beschäftigt, hat den Entschluss gefasst, die schlesische Antwort auf Thomas Manns Zauberberg, wie es heißt, zu inszenieren, indem er sämtliche Männerrollen mit Frauen besetzt. Das darf uns gespannt machen, und zu erleben ist das dann in Forst an drei verschiedenen Aufführungstagen.
Jetzt sind wir beim Theater gewesen. Vielleicht kann man noch ganz kurz erwähnen, es gibt noch mehr Theater. Zum Beispiel den großartigen Philipp Hochmeier am 8. September zu erleben. Und es gibt auch mehrere schon ausverkaufte Theatervorstellungen. Kommen wir kurz zum Musiktheater. Es gibt aus China eine Oper zu erleben.
Ja, das ist Kun-Oper oder die Kung-Yu. Das würde heißen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Kun-Oper, das erleben alle neugierigen Besucherinnen und Besucher in der Klosterruine Eubin, Open Air. Und die jahrhundertealte Kunst dieser Kun-Oper gehört heute zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe, das nämlich zurückreicht bis in die Ming-Dynastie, also das ist so 14. bis 17. Jahrhundert. Und in dieser traditionellen Theaterform verbinden sich Gesang, Schauspiel, Tanz und mit einer sehr speziellen, subtilen Ausdruckskraft, mit stilisierter Gestik, werden dort die Inhalte transportiert. Also vielleicht ist es am ehesten, wenn man es überhaupt vergleichen kann, mit der japanischen Form des No-Theaters zu vergleichen. Also es ist eine völlig andere Welt, in die uns der hervorragende Meister und Virtuose dieser Kunst, Zhang Jun, mitnimmt. Es ist ein Stoff, der stammt von Tan Xianzu. Das ist ein historisch betrachtet ein Zeitgenosse Shakespeares, also auf dem Zeitstrahl betrachtet. Natürlich hat das mit dem elisabethanischen Theater, wie wir es kennen, in keiner Weise etwas zu tun. Zhang Jun ist in seiner Heimat ein Star dieser Oper. Und er hatte vor circa 30 Jahren wohl eine Gruppe gegründet, die sich der Aufführung dieser Kunstform widmet und die auch bis zur Perfektion beherrscht. Er leitet sie nicht mehr, aber er hat eine Art Schule gegründet, eine School of Performing Art, im Bemühen darum, also diese alte Kunstform auch an die jüngere Generation weiterzureichen. Und der Titel ist der Peonienpavillon, das ist eine Liebesgeschichte. Und alles Weitere kann ich auch nur vom Hörensagen berichten. Das ist so ein Abend, wo ich sagen würde, ich gehe dahin aus dem einfachen Grund, wann in meinem Leben werde ich diese Form von Theater jemals zu Gesicht bekommen? Und bekommen sie hier nach Zittau oder in die Burgruine Eubin im Zittauer Gebirge, bekommen wir sie Freihaus geliefert. Und wir hoffen, dass alle Visa bewilligt, alle Maschinen pünktlich landen. Also es ist natürlich bei so einem Gastspiel, das stellt natürlich auch große logistische Herausforderungen, aber wir sind da frohen Mutes. Und die Kollegen bei uns im Betriebsbüro, dass diese Hürde genommen wird und Zhang Jun dann in der Klosterruine Eubin zu sehen ist.
Noch ein Theaterstück möchte ich erwähnen, Widerstand von Lukas Rietschel. Das wird in Guben zu sehen sein.
Das Stück ist der Vorläufer von seinem neueren Stück, mit dem Lukas Rietschel ja zu Recht bis zum Berliner Theatertreffen kam, also mit dem Samuel W. Es ist das Vorläuferstück. Die Premiere fand unter schwierigeren Umständen statt in Leipzig. Das war während der Corona-Pandemie, daher konnte es nur virtuell gezeigt werden. Ich habe eine spätere Aufführung gesehen im Bautzner Theater. Widerstand ist der Titel. Exakt darum geht es in diesem Stück. Letztlich ist es die Geschichte einer jungen Frau, die aus der Großstadt heimkehrt in ihre Heimatregion und sich dort auch letztlich mit dem neu gewonnenen Blick von außen, mit den Verhältnissen in in dem Land auseinandersetzen muss, wo Fragestellungen nach Zuordnungen, nach Fragen, wie man sich in dieser Gesellschaft positioniert, anders beantwortet werden als in den Metropolen. Und vor aller Augen und doch nicht wahrnehmbar, zunächst findet eine stille Radikalisierung statt und die große politische Auswirkungen haben kann. Und damit beschäftigt sich der Lukas Rietschel. Das ist kein Projekt, was das Lausitz-Festival sich ersonnen hat, aber was es sehr gerne unterstützt. Die Regie hat Wolfram Scheller, der leitet das Theaterkollektiv Theaterland, was Theater zu bestimmten Orten im Land Brandenburg bringt und in diesem Falle dieses Stück von Lukas Rietschel in das ehemalige Filmtheater Friedensgrenze nach Guben. Und dort wird dieses Stück aufgeführt und das Lausitz-Festival supportet diese Produktion.
Ihr habt schon immer sehr viele Künstlerinnen und Künstler aus dem Ausland, natürlich aus der Lausitz, aber auch aus dem Ausland hier zu Gast im Festivalprogramm. Und ich habe gesehen und bin auch ganz erfreut, dass ihr dieses Mal das Quartett d'Annelle habt, das alle Beethoven-Streichquartette zur Aufführung bringen wird. Welche andere Musikveranstaltung kannst du noch empfehlen?
Bei den Streichquartetten, das sind alle Streichquartette Beethovens, 16 an der Zahl, entstanden im Laufe eines Vierteljahrhunderts. Und zu erleben bei insgesamt 6 Veranstaltungen in Schmochtitz, Schloss Branitz, in der Fachwerkkirche Gut Saathain, Schloss Lübben und in der Kirche zum Heiligen Kreuz, Zittau, vor dem großen Fastentuch, wird dann der Abschluss also dieser fantastischen Serie sein mit diesen wirklich großartigen Musikern aus Brüssel. Ja, und eine andere musikalische Produktion, die auch ich versuche mir nicht entgehen zu lassen, ist das Konzert von Gabriela Montero, Improvisation hoch 2. Gabriela Montero ist eine Ausnahmepianistin, gebürtig in Venezuela, die so eine Doppelbegabung hat. Zum einen ist sie eine großartige klassische Pianistin und sie bringt auch ein klassisches Programm mit zu uns in die Lausitz. Sie spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Chopin, César Franck und schlägt aber auch Brücken zum Jazz und zu anderen musikalischen Genres, denn im zweiten Teil reagiert sie auf Impulse oder Vorgaben des Publikums. Also sie ist in der Lage, zu musikalischen Akzenten, die sie entweder indem jemand aus dem Zuschauerraum ein Lied singt oder etwas mitbringt, dazu improvisiert sie und darauf reagiert sie. Und sie hat auch schon ihr Interesse an sorbischer Musik bekundet, insofern dürfen wir gespannt sein. Der Aufführungsort ist so, dass jeder Platz bekommen dürfte, der dorthin kommen möchte. Es ist nämlich die größte evangelische Dorfkirche Deutschlands in Kuhnewalde. Wer sie noch nicht kennt, alleine die Kirche ist eine Reise wert. Das ist eine ganz großartige, schöne Kirche, wo auch schon das Lausitz-Festival ausgesprochen bemerkenswerte Konzerte hatte. Und Gabriela Montero ist eine Vollblutpianistin, ein Ereignis an sich. Und gleichzeitig sollte man auch erwähnen, dass auch Gabriela Montero sich sehr stark engagiert für die Wahrung der Menschenrechte, für sie ist Honorarkonsulin bei Amnesty International und wurde im Rahmen eines Festkonzertes mit dem 4. Internationalen Beethoven-Preis für Menschenrechte, Frieden, Freiheit, Armutsbekämpfung und Inklusion der Beethoven Academy ausgezeichnet. Sie engagiert sich auch besonders für junge Menschen in Venezuela und deren Menschenrechte und verbirgt das auch nicht. Und deshalb soll das an dieser Stelle auch hier benannt sein.
Jetzt haben wir einen Einblick in viele der Veranstaltungen des diesjährigen Lausitz-Festival bekommen. Heike, vielen Dank dafür. Es ist natürlich nicht möglich, in diesem Rahmen alle Veranstaltungen hier vorzustellen. Alle, die sich für das Programm interessieren und natürlich wissen wollen, wann die eine oder andere Veranstaltung wo stattfindet, was die Karten kosten und so weiter, wie man an Karten kommt, schaut auf die Internetpräsentation www.lausitz-festival.eu. Dort gibt es viele Informationen. Ich finde auch schön, dass häufig bei den Veranstaltungen verlinkt ist der öffentliche Nahverkehr, wie man da also ohne Auto an die eine oder andere Stelle hinkommt. Mit Eubin wird es jetzt ein bisschen kompliziert, da kommt man nicht wieder weg. Das habe ich schon recherchiert.
Das Beste ist, dass man in Eubin dann übernachtet oder einfach in Zittau übernachtet. Da kommt man immer noch hin.
Ja, nach Zittau kommt man. Heike, herzlichen Dank dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast, uns viele der Höhepunkte des Festivals vorzustellen. Ich wünsche euch ein wirklich volles Haus und viele aufmerksame, interessierte Zuhörer, Zuschauerinnen.
Ich danke auch ganz herzlich, auch dass ich meine Begeisterung für das Festival und die Veranstaltung hier teilen durfte. Und es ist immer auch ein großes Treffen. Es ist erstaunlich, wen man in Kuhnewalde oder in Schmochtitz oder wo auch immer trifft. Also insofern, wir werden uns sehen beim Lausitz-Festival. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.